Für die meisten unserer Zeitgenossen gehört der Gedanke an einen zornigen Gott weit zurück in die Vergangenheit. Leute, die von einem zornigen Gott sprechen, betrachtet man oft eher als etwas zurückgeblieben, altmodisch, engstirnig und so weiter. Wie kann der liebe Gott zornig sein? Ist das nicht ein Widerspruch, Liebe Gottes und Zorn Gottes? Verbindet man Liebe nicht eher mit Sanftmütigkeit, Milde und so weiter, während man Zorn mit Härte, Hass und so weiter in Verbindung bringt? Wenn also der Katechismus fragt, was Gott von uns fordert, damit wir seinem Zorn entrinnen können, mag das für manchen unserer Zeitgenossen zunächst etwas befremdend wirken. Aber in der Bibel, das sind Gottes Liebe und Gottes Gnade und Barmherzigkeit und sein Zorn, keine Widersprüche. Sie gehören zusammen, sie sind Vollkommenheiten Gottes. In Gott ist die vollkommene gnädige Liebe und der vollkommene heilige und gerechte Zorn vereint. Es gibt allerdings einen Unterschied zwischen Geschöpfen Gottes, denen seine besondere Liebe zugute kommt, und denen, die unter seinem Zorn stehen. Der Apostel Paulus erklärt, dass Gottes Zorn in der Welt offenbar ist, Gottes Zorn über bestimmten Menschen, in Römer 1, 18 zum Beispiel, und dass sogar alle Menschen von Natur aus Kinder des Zorns sind, Epheser 2, Vers 3. Und dieser Aussage in Epheser 2, Vers 3 folgt dann das große Aber der Gnade Gottes. Es ist das Aber des Evangeliums von Jesus Christus. Nur durch ihn können wir dem gerechten Zorn Gottes entfliehen. Lasst uns ein Beispiel miteinander betrachten, das uns schon im Alten Testament erkennen lässt, wie Sünder, die unter dem Zorn Gottes standen, durch das Vertrauen auf Gottes Christus diesem Zorn entkamen. Wir finden dieses Beispiel im vierten Buch Mose, Numeri, 4. Mose, Kapitel 21, die Verse 4 bis 9. Vierter Mose 21, 4 bis 9. Das ist Gottes Wort. Und sie brachen auf vom Berg Hor, auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in der Wüste sterben? Denn es ist kein Brot und kein Wasser da und unsere Seele ekelt es vor dieser elenden Nahrung. Da sandte Gott, der Herr, feurige Schlangen unter das Volk. Und sie bissen das Volk. Und es starb viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk, und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemand gebissen hatte und er schaute auf zu der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Himmlischer Vater, wir bitten dich, dass du uns dieses Wort aufschließt, dass wir verstehen, was hier gezeigt wird darüber, wie wir deinem gerechten Zorn entfliehen können. Auch wir heute. Hilf, Herr, dass wir deinen Christus sehen. Hilf, Herr, dass wir geöffnete Ohren des Glaubens haben. Und öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Wir verstehen die Gerechtigkeit von Gottes Zorn besser, wenn wir verstehen, was seinen Zorn hervorruft. Und wir verstehen die Größe von Gottes Gnade besser, wenn wir erkennen, wie niederträchtig böse die Sünde eigentlich ist. Dieser kurze Bericht über die Israeliten in der Wüste zeigt uns zunächst recht deutlich das Wesen der Sünde, den Charakter der Sünde, was die Sünde eigentlich ist. Schauen wir etwas zurück in die Zeit vor diesem Ereignis hier in der Wüste. Das Volk Israel war in Ägypten zunehmend unterdrückt und zur Sklaverei gezwungen worden. Das Land, das für sie zuerst eine Quelle des Wohlstands inmitten der Hungersnot in den umgebenden Ländern war, wurde für sie zu einem Ort der Not und der Unterdrückung. Sie schrien viele Jahrzehnte zu ihrem Gott um Hilfe. Gott hörte sie. Und schließlich sandte er ihnen Mose, der sie da herausführte. Gott, der Herr, zwang den Tyrannen, den Pharao, in die Knie, so dass er Gottes Volk schließlich ziehen ließ. Dann, als der Pharao sie dennoch verfolgte, beseitigte ihn der Herr für immer, indem er das ganze Heer der Ägypter im Roten Meer ertrinken ließ, nachdem er zuvor Israel auf wunderbare Weise trockenen Fußes durch das Meer geführt hatte. Er ließ sie durch die Wüste ziehen, versorgte sie dort ebenfalls auf wunderbare Weise. Er gab ihnen Wasser aus dem Felsen zu trinken. Er gab ihnen Brot, Manna zu essen. Und sie hätten jetzt in Dankbarkeit zurückblicken sollen, sich daran erinnern sollen, wie der Herr sie wunderbar gerettet hatte, wie er sie aus der Sklaverei befreit und sie nun auf dem Weg versorgte. Aber darauf schauten sie nicht. Sie sahen darauf, was sie nicht hatten. Ihre gefühlten Bedürfnisse wurden nicht nach ihrer Begehrlichkeit erfüllt. Und deshalb ließen sie ihre Herzen verbittert werden und richteten sich gegen ihren Gott und gegen seinen Knecht Mose. Sie erhoben die Faust gegen ihren Retter und Wohltäter und verleumdeten ihn. Sie unterstellten ihrem Gott sogar böse Absichten. Und damit glaubten sie eigentlich dem Teufel, der schon Adam verführte, als er sagte, Gott will nicht euer Wohl. Er enthält euch das vor, was wirklich zu eurer Freude und Erfüllung dienen würde. Und sie rebellierten und sagten, Gott und Mose, ihr habt uns in eine elende Situation gebracht. Warum habt ihr uns überhaupt aus Ägypten herausgeführt? Hier haben wir nichts Richtiges zu essen und zu trinken, nur dieses eklige Manna. Das war das Brot, das vom Himmel gekommen ist. Sie nennen es eklig. Das hängt uns zum Hals heraus. Sie verschmähten Gottes Güte, der sie mit allem Nötigen versorgt und versprochen hat, sie in das gute Land Kanaan zu führen, wohin sie ja auf dem Weg waren jetzt. Das ist das Wesen, das böse, niederträchtige Wesen der Sünde. Das Gute, das Gott gab und gibt, ist vergessen, wird nicht mehr gesehen, keine Dankbarkeit für seine Fürsorge und für seine Hilfe. Im Gegenteil, man sagt, Gott ist nicht gut. Er meint es nicht gut. Und seine Leiter, die er eingesetzt hat, die sind auch nicht gut genug für uns. Im Kern steht da die Rebellion gegen Gott. Die Forderung, mein Königreich komme, mein Wille geschehe. Und wenn Gott das nicht gibt, dann steht er mir im Weg. Ich will einen anderen Gott, der mir mein Begehren erfüllt. Und diese böse Haltung wird damit begründet, dass man Gott anklagt und sein Wesen und seinen Willen falsch darstellt, weil Gott mir nicht gibt, was ich haben will. Darum ist er nicht gut. Und darum tue ich auch nicht das, was er will, sondern was ich will. Die Sünde ist die Selbsterhebung des Menschen auf Gottes Ebene. Als ob das möglich wäre. Der natürliche, sündige Mensch sagt, ich bin mein eigener Gott und ich weiß es besser als jener Gott, was gut ist. Das ist die kosmische Kriegserklärung des hochmütigen Menschen, die Gottes heiligen und gerechten Zorn herausfordert. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen auf Nichtiges verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Das ist der Apostel Paulus in Römer 1, 18 und 21. Das ist der Zustand aller Menschen, die nicht durch Gottes Erlösung daraus gerettet wurden. Sie sind unter Gottes Zorn, unter Gottes gerechtem Zorn. Und die Israeliten in der Wüste sind hier lediglich ein Beispiel dafür. Das betrifft nicht nur sie hier. Man sieht das hier sehr gut, aber das betrifft alle Menschen, die nicht durch Christus erlöst sind. Der Apostel Paulus schreibt auch darüber in seinem Brief an die Epheser, die zum Glauben an Christus gekommen sind. Der blickt zurück auf ihren Zustand davor. Er beschreibt diesen Zustand in Epheser 2, 1 bis 3. Er sagt zu diesen Gläubigen, er hat euch auferweckt, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in denen ihr einst wandeltet gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur aus Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Die Israeliten in der Wüste wurden nun nicht in diesem elenden Zustand gelassen, sondern Gott begann, ihnen einen Ausweg zu schaffen. Zunächst sieht es hier nur wie eine Strafe aus, eine Strafe für ihre rebellische Haltung, dass da die Schlangen kamen und sie bissen. Und das war es natürlich auch. Es war Strafe, vor allem für diejenigen, die dann darin verharrten, blieb es eine Strafe. Aber diese Strafe war auch eine väterliche Maßnahme der Erziehung. Dadurch, dass sie von Giftschlangen gebissen wurden, erkannten viele ihre eigene Sündhaftigkeit. Zumindest erkannten sie die Folgen ihrer Sünde, nämlich dass die Sünde zum Tod führt. Das ist das, was hier passiert ist. Und vielleicht erkannten sie noch nicht die abgrundtiefe Bosheit ihrer Rebellion. Aber sie kamen zu dem Leiter, den Gott eingesetzt hatte, und sie bekannten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Das war hier aber erst der Anfang des Weges zur Buße. Was sie weiter zu Mose sagten, war noch nicht die wahre bußfertige Haltung, die Gott sehen will und die er selbst dann noch in ihnen schaffen wird. Sie sahen jetzt erst einmal die schlimmen Folgen ihrer Sünde. Und die wollten sie wieder loswerden. Das ist normal, oder? Wenn wir sündigen und dann die Folgen der Sünde zu ertragen haben, dann wollen wir erst einmal einfach die Folgen der Sünde loswerden. Sie sagten zu Mose, bete, dass der Herr diese Schlangen wieder wegnimmt. Das war alles, was sie wollten. Das war noch nicht die richtige Buße und Umkehr von der Sünde. Die Folgen müssen weg. Hätte der Herr hier einfach die Schlangen wieder verschwinden lassen, dann wären wohl die allermeisten der Israeliten schnell wieder zu ihrer Sünde zurückgekehrt. So wie zum Beispiel der König Saul, als der Prophet Samuel ihn mit der Sünde seines Ungehorsams konfrontiert hatte, da gab er zu, dass er gesündigt hat. Aber er sagte dann gleich darauf zu Samuel, stelle doch meinen Ruf vor dem Volk wieder her. Das war, was er wollte, dass sein Ruf wiederhergestellt wird. Er hat nicht wirklich Buße getan von der Sünde. Er zeigte später bis zum Ende seines Lebens, dass er nie wirklich seine Sünde bereute, dass er darüber trauerte und dass er Reinigung suchte. Das war Saul. Ganz anders sein Nachfolger David. Er sündigte viel krasser als Saul, von außen gesehen. Er nahm sich die Frau eines ehrbaren Mannes, er schwängerte sie und dann ermordete er ihren Ehemann, um seine ehebrecherische Handlung zu vertuschen. Aber als der Prophet Nathan ihn konfrontierte, da tat David augenblicklich und gründlich Buße. Er bereute seine Sünde vor Gott und erhielt auch augenblicklich Vergebung. Wir erkennen die Ernsthaftigkeit seiner Umkehr, erkennen wir in dem Psalm, im Psalm 51, dem Psalm, den er dazu zu dieser Situation schrieb. Er betet, sei mir gnädig, Gott, nach deiner Gnade, tilge meine Vergehen nach der Größe deiner Barmherzigkeit, wasche mich völlig von meiner Schuld und reinige mich von meiner Sünde. Denn ich erkenne meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Gegen dich allein habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Gericht. Siehe, ich bin in Schuld geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein. Das ist die Buße Davids. Diese letzte Bitte, entsündige mich mit Isop, das ist sehr vielsagend. David wusste nicht nur, dass er von seiner Sünde gereinigt werden muss, sondern er sagt auch, wie? Mit Isop. Was ist das? Die Isop-Zweige wurden gebraucht, um das Blut des Opfertieres auf diejenigen zu sprengen, die gereinigt werden wollten durch das Blut des Opfertieres. Und David weist hier schon prophetisch auf das Opferlamm Gottes hin, das noch kommen wird, um die Sünden der Glaubenden wegzunehmen, um sie davon zu reinigen. Eine solche prophetische Vorausschau finden wir auch, wo? Im Bericht über die Israeliten in der Wüste, die von den Schlangen gebissen wurden. Die Schlangen symbolisierten die Sünde. Die Sünde kam durch die Schlange, die vom Teufel gebraucht wurde, in die Welt. Nicht wahr? Sie tötete Adam, die Sünde, und mit ihm seine ganze Nachkommenschaft. Nun, wenn Mose von Gott angewiesen wird, diese eherne Schlange da auf einem Stab aufzuhängen, die dann von den Gebissenen angeblickt werden sollte, damit sie gerettet werden. Wenn wir das lesen, da könnte eine Frage aufkommen, warum? Warum der Blick auf diese Schlange? Was soll das? Warum eine Schlange, die ja die Sünde repräsentiert? Eine erste Antwort gibt uns der Herr Jesus selbst, als er erklärte, dass die Schlange auf dem Stab ein Typus für ihn war, für ihn, der am Kreuz hängt. Er sagt in Johannes 3, Vers 14 und 15, und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. So wie die Israeliten in der Wüste damals glaubend auf die Schlange blicken mussten, um nicht zu sterben, muss jeder Sünder glaubend auf den gekreuzigten Christus blicken, um nicht den ewigen Tod zu sterben. Aber warum nahm Gott eine Schlange, die das Bild der Sünde ist, als Vorbild für Jesus? Jesus war doch kein Sünder. Er war doch vollkommen frei von Sünde. Ja, richtig. Aber die Schlange steht für Jesus, weil er da, als er am Kreuz hing, die Sünde all derer auf sich trug, die er durch seine Kreuzigung rettet. Er hing da als unser Stellvertreter. Den, der die Sünde nicht kannte, hat er, Gott, für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Die Schlange am Stab, das ist Christus am Kreuz, der zur Sünde gemacht wurde. Die Schlange repräsentiert die Sünde. Christus wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden können. Diejenigen, die nicht auf die Schlange am Stab blickten, die starben in der Wüste. Sie starben an den Folgen ihrer Sünde. Und diejenigen, die nicht im Glauben auf den gekreuzigten Christus blicken, sterben den ewigen Tod. Den ewigen Tod in der Hölle. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Römer 6, Vers 23. Aber diejenigen, die auf die Schlange blickten, die lebten weiter. Diejenigen, die im Glauben auf den gekreuzigten Christus blicken, das heißt, die glauben, dass er dort stellvertretend für sie den Tod des Sünders erduldete, diejenigen, die das glauben für sich, die haben ewiges Leben. Der einzige Weg, dem Zorn Gottes über die Sünde zu entrinnen, ist der vertrauensvolle Blick auf Christus Jesus. Die Israeliten in der Wüste, die entkamen für dieses eine Mal dem Tod, wenn sie auf die Schlange blickten. Sie wurden dann weiter durch die Wüste geführt und mussten weitere Prüfungen erfahren. Und sie mussten dann einmal an irgendetwas anderem sterben. Auch wir werden von dem leiblichen Tod nicht verschont. Wir alle müssen einmal sterben. Aber wenn wir an Christus glauben, das heißt auf ihn vertrauen für die Reinigung von unseren Sünden, dann werden wir nur leiblich sterben. Den ewigen Tod in der Finsternis der Hölle, wohin auch der Teufel, die alte Schlange, geworfen werden wird, den müssen wir nicht erfahren. Wer an Christus glaubt, ist ein für alle Mal gerechtfertigt. Er wird auferstehen und in Ewigkeit mit ihm vereint sein und leben. Er sagte ja, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Und es ist wichtig, dass wir das hier am Ende festhalten und dass wir das richtig verstehen. Wer an Christus glaubt, wird nie mehr für seine Sünde gerichtet werden. Er muss nicht immer wieder dem Zorn Gottes entfliehen. Er ist dem Zorn Gottes bereits entkommen für alle Ewigkeit. Worauf aber der Katechismus in seiner Antwort hier, in Antwort 85, hinweist, das ist die Notwendigkeit des Bleibens, des in Christus Bleibens. Das ist etwas, das notwendig ist. Wenn der Katechismus hier sagt, um dem Fluch und Zorn Gottes, der aufgrund der Sünde auf uns ist, zu entrinnen, erwartet Gott von uns Glaube an Jesus Christus und Buße zum Leben mit dem eifrigen Gebrauch aller äußeren Mittel, wodurch uns Gott die Wohltaten der Erlösung vermittelt. Wer durch das glaubende Blicken auf Christus dem Zorn Gottes entronnen ist, der wird nicht aufhören, mit diesem Blick auf ihn zu leben. Er bleibt dabei, sie bleibt dabei, auf Christus zu blicken. Um es mit den Worten Jesu zu sagen, in Johannes 15, er wird in ihm bleiben und Frucht bringen. Bleibt in mir und ich in euch, wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Und dieses in ihm bleiben, dieses fortwährende Blicken auf ihn im Glauben, das geschieht auch durch den Gebrauch der Mittel der Gnade, das Aufnehmen des Wortes Gottes, der Sakramente, das Gebet, die Gemeinschaft der Heiligen. Dadurch vermittelt uns der Herr die Wohltaten der Erlösung, wie der Katechismus das ausdrückt, die Frucht des Geistes, der in uns wirkt. Gottes Zorn und sein Fluch, der aufgrund der Sünde auf uns war, ist Vergangenheit. Es mag sein, dass wir manchmal eine andere Form von Zorn Gottes erfahren müssen. Das kann immer noch sein. Das Bekenntnis nennt das das väterliche Missfallen Gottes. Darunter können wir gelegentlich kommen, unter das väterliche Missfallen des Herrn. Wenn wir durch Ungehorsam dieses Missfallen herausfordern, dann mag es sein, dass er uns in seiner Gnade züchtigt, um uns vor Schlimmerem zu bewahren und uns zurück zu sich zu ziehen. Und diese Art von väterlichem Missfallen ist aber gerade ein Zeichen, dass wir nicht mehr unter seinem Zorn sind und nicht mehr unter seinem Fluch stehen, sondern dass er das verändernde Wirken seiner Gnade an uns anwendet. Dazu zum Schluss aus Hebräer 12, Vers 6 und 11. Denn wen der Herr liebt, den züchtigt er. Er schlägt aber jeden Sohn, den er aufnimmt. Alle Züchtigung scheint uns zwar für die Gegenwart nicht Freude, sondern Traurigkeit zu sein, nachher aber gibt sie denen, die durch sie geübt sind, die friedvolle Frucht der Gerechtigkeit. Amen.